WDR3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von WDR3. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unserer mittlerweile etablierten Reihe Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Unser Gesprächsthema heute Abend lautet: Brüssel oder Berlin, wo liegt die Macht in Europa? Es ist erst ein paar Wochen her, da ging über der deutschen Regierung eine Art Shitstorm nieder, eine Welle der Empörung am Ende der Griechenland-Verhandlungen. Eine ganze Nacht lang hatte die Kanzlerin mit ihren Kollegen und unter anderem mit dem griechischen Kollegen hier in Brüssel verhandelt und am Ende stand ein Ergebnis, von dem es dann in großen Teilen Europas und in großen Teilen der Presse hieß, Griechenland sei erniedrigt worden, gedemütigt, erpresst von einer übermächtigen deutschen Regierung. Der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman, nie um eine Pointe verlegen, hat von deutscher Rachsucht gesprochen. Deutschland erschien als kaltherziger Hegemon. Heute, ein paar Monate später, in der Flüchtlingskrise hat sich das Bild verändert. Aus dem kaltherzigen Hegemon, so scheint es, ist eine großherzige Führungsmacht geworden. Auch dafür gibt es nicht ungeteilten Applaus in Europa, aber doch viel Applaus. Die französische Zeitschrift Libération hat festgestellt, Deutschland habe die Ehre der Europäischen Union gerettet. Die belgischen Kollegen von Le Soir haben eine ganze Doppelseite mit der Frage bestritten, warum ist Deutschland so großzügig? Die beiden Themen Griechenland und Flüchtlinge sind unterschiedlich. Wir könnten ein drittes mit dazu nehmen, das dritte Großthema der vergangenen Jahre, die Auseinandersetzung um die Ukraine und die Frage nach den Russland-Sanktionen. In allen drei Fällen immer richten sich viele, fast alle Augen in Europa auf Deutschland, auf Berlin, auf die Bundesregierung, auf die Bundeskanzlerin. Warum ist das so? Und ist es gut für Deutschland und ist es gut für Europa? Darüber wollen wir heute Abend sprechen und ich freue mich sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Marek Prafter ist Soziologe, Diplomat, in jüngeren Jahren, wenn ich das sagen darf, 1980 Mitglied und Mitstreiter von Solidarność gewesen und ein ausgezeichneter Kenner Deutschlands. Marek Prafter hat in den 70er Jahren in Leipzig studiert, in den 80er Jahren in Hamburg geforscht, in den 90er Jahren an der Botschaft, damals noch an der polnischen Botschaft in Deutschland, damals noch in Bonn gearbeitet und schließlich von 2006 bis 2012 sechs Jahre lang die Republik Polen in Berlin als Botschafter vertreten. Seitdem, Ihnen allen bekannt, ist der Vertreter, Repräsentant, Botschafter der Republik Polen hier bei der Europäischen Union. Zu meiner anderen Seite Brandon Sims, Historiker, Professor für die Geschichte der internationalen Beziehungen in Cambridge. Ihre, muss man dazu sagen, aber Sie leben seit 25 Jahren, haben Sie vorhin gesagt, in Großbritannien. Autor und, wenn ich das sagen darf, Aktivist. Brandon Sims hat mitbegründet und ist Vorsitzender des Projekts für eine demokratische Union. Was das genau damit auf sich hat, wird er uns später erklären. Ich fasse es kurz, eine Art Denkfabrik, die sich zum Ziel gesetzt hat, die vollständige politische Integration der Eurozone. Sein bisheriges Opus Magnum, wenn ich das sagen darf, trägt den Titel in der deutschen Übersetzung Kampf um Vorherrschaft, Untertitel Eine deutsche Geschichte Europas. Sie beginnt 1453. Ein anderes Buch muss erwähnt werden, weil wir in der Nähe von Waterloo sind. Ein anderes Buch, Der längste Nachmittag, gilt der Schlacht von Waterloo, aber auch da wieder einem besonders deutschen Aspekt, nämlich das Buch kreist um den Beitrag von 400 deutschen Soldaten der legendären King's German Legion in dieser Schlacht. Herr Sins, warum immer Deutschland?
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Frage. Also das Argument meines Buches ist, dass sich die europäische Geschichte und zum Teil auch die ganze Globalgeschichte um Deutschland dreht. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Und das kommt daher, weil Deutschland geografisch der Mittelpunkt Europas ist. Das heißt, dass sich die verschiedenen strategischen Interessen der Großmächte in Deutschland überschneiden. Deutschland ist mit Ausnahme von Russland demografisch immer das stärkste Land gewesen. Natürlich auch wirtschaftlich, schon lange vor der industriellen Revolution war Deutschland wirtschaftlich stark. Und es war auch der Hort der politischen Legitimität durch das Heilige Römische Reich. Und diese Zentralität Deutschlands hatte zwei Seiten. Also für die ersten 200-300 Jahre nach 1450 war es eine Frage der Schwäche Deutschlands, dass Deutschland praktisch eine Art Machtvakuum in Europa war. Und es ging eigentlich darum, was andere Mächte mit Deutschland machen würden und wie Deutschland zu allgemeinen europäischen Fragen beitragen könnte, beispielsweise die Türken abzuwehren. Aber natürlich nach der Reichsgründung, und das ist jetzt viel mehr bekannt, war die deutsche Frage eine Frage der Stärke Deutschlands, diese gewaltige Ballung der Macht in der Mitte Europas. Und die sehen wir jetzt natürlich, wie wir gerade gehört haben, auch heute noch. Und es ist eine Frage, die sowohl einen strukturellen Aspekt hat, wie auch eine Frage des Verhaltens.
Das heißt aber, in der historischen Perspektive ist das, worüber wir Deutschen uns gewundert haben und den Rest Europas sich auch immer noch wundert in den letzten Jahren, dieses in die Mitte rücken der europäischen Politik, weder etwas Neues, noch ist es eine Konjunktur, sondern es ist lange angelegt und hat strukturelle Gründe.
Richtig. Wobei das ein Novum heute ist, dass Deutschland nicht nur zu stark, wie wir gesehen haben, sondern in gewissen Hinsichten auch zu schwach ist. Also diese Probleme der Mobilisierung Deutschlands, die immer eine Frage war im 16. und 17. Jahrhundert und natürlich auch während des Kalten Krieges, die besteht noch. Sie haben die Ukraine erwähnt, wo zum Beispiel Deutschland meines Erachtens viel zu schwach immer noch gegen die russischen Annexionsbestrebungen agiert. Aber man hat auch das Phänomen, dass Deutschland im allgemeinen europäischen Verband in Sachen Euro-Management zum Beispiel als zu stark angesehen wird. Also es ist ein Paradoxon, aber ein Paradoxon, deren Wurzeln sehr tief in der europäischen Geschichte liegen.
Wir kommen auf die einzelnen Fälle, insbesondere auf die Ukraine, sicherlich zurück. Lassen Sie mich vorher allgemein fragen, Herr Prafter. Sie sitzen einmal die Woche, mindestens einmal die Woche im Kreise der EU-Botschafter, im Kreise der 27 europäischen Kollegen hier zusammen. Wie stark, wie mächtig, wie möglicherweise übermächtig erleben Sie dieses Deutschland im Moment?
Also ich bin von dieser Frage wirklich geplagt. Es wird immer wieder über die deutsche Frage gesprochen. Es erinnert mich an einen Spruch, den wir in Polen seit dem 19. Jahrhundert haben, der Elefant und die polnische Frage. Es war ein Spruch, der bedeutete, dass man keinen Polen einladen kann zum Vortrag, der über die polnische Frage nicht redet. Auch wenn er über das Leben der Elefanten spricht, wird er bestimmt eine Verbindung finden, um die polnische Frage anzusprechen. Weil die Menschheit das noch nicht begriffen hat, wie schlimm das ist und dass die Elefanten vielleicht aussterben, wenn die polnische Frage nicht gelöst wird. Eine ähnliche Fixierung auf die deutsche Frage beobachte ich heute auch in meiner Umgebung. Aber ich glaube, es ist generell seit einigen Monaten in die Mode gekommen, diese Rückkehr der deutschen Frage zu beklagen. Und es ist sehr schön, dass Brendan Sims dieses Buch geschrieben hat. Ich will aber nicht, dass wir einem historischen Pessimismus das Wort reden. Die Europäer haben heutzutage viele Probleme, manche sind so groß wie Elefanten, aber ich glaube, dass wir vor allem uns die Frage stellen müssen, wie wir mit diesen Fragen fertig werden sollen. Wenn wir zu viel über die deutsche Frage sprechen, werden wir von dieser Antwort abgelenkt. Deshalb finde ich das manchmal etwas bedenklich. Es deutet auf eine Unterschätzung eigener Möglichkeiten hin und eine maßlose Überschätzung der deutschen Möglichkeiten. Und meine These wäre, die deutsche Frage, so wie wir sie jahrhundertelang verstanden und definiert haben, diese Frage wurde gelöst. Punkt. Und es ist was anderes, wenn wir heute über die Rolle Deutschlands sprechen, über die Rolle, die sich verändert, welchen Einfluss diese sich verändernde Rolle Deutschlands auf die Umgebung, auf Deutschland selbst hat, auf Europa, das ist etwas, was ich jetzt bevorziehen würde aus meiner Perspektive, nach den Erfahrungen jetzt in meiner Umgebung. Mein letzter Satz: Polen steht nicht unter Verdacht, kurzes historisches Gedächtnis zu haben.
Ganz sicher nicht. Was heißt es, wenn Sie so pointiert sagen, die deutsche Frage, die über Jahrhunderte im Raum stand, ist gelöst?
Vor 25 Jahren hat sich Deutschland vereinigt. Deutschland hat sich mit Europa vereinigt, für Europa vereinigt oder, wie soll ich das sagen, gegen niemanden vereinigt. Und das war eine auch deutsche Revolution, die zusammen mit einigen Nachbarn realisiert wurde. Deutschland war nicht berühmt dafür, die Revolutionen im 18. Jahrhundert besonders zu mögen. Es war eine sehr komplizierte Beziehung zu den demokratischen Revolutionen in Europa. Und nun hat Deutschland eine eigene Revolution, die noch dazu gelungen ist und die die Deutschen mit ihren Nachbarn verbindet. Das haben wir alle verstanden als die Lösung des ewigen deutschen, der ewigen deutschen Frage, die besagte, also wie soll man diesen Raum in Mitteleuropa ordnen, wie soll man das beruhigen. Und aus unserer Sicht hat es immer so ausgesehen, dass die Deutschen die Subjektrolle ihren östlichen Nachbarn nicht gesehen haben, nicht wahrgenommen haben. Das ist doch eine kopernikanische Wende, die wir nach 89 erlebt haben, dass die Deutsche ihre neue Definition, ihr neues Selbstverständnis in Europa zusammen mit ihren Nachbarn bekommen haben. Wir sollen uns viel mehr darauf konzentrieren, viel mehr daraus machen. Und schließlich, das ist auch mein letzter Satz jetzt, die deutsche Frage wurde gelöst, weil die europäische Frage offen bleiben musste. Das heißt, die Währungsunion wurde von der politischen Union abgekoppelt. Es war doch ein schwieriges Deal, was die Deutschen machen müssen, damit die westlichen Nachbarn Ja sagen zur deutschen Vereinigung. Das heißt, dass die deutsche Frage mit aller Mühe, mit der Beteiligung aller Nachbarn doch gelöst wurde, um den Preis einer offenen europäischen Frage, mit der wir uns nach wie vor beschäftigen.
Herr Sims, ist die deutsche Frage gelöst?
Ja, ich würde hier dem Herrn Botschafter sanft widersprechen. Und zwar war die deutsche Frage ja eine sehr lange Zeit, also ab 1870, eine Verhaltensfrage auch. Also der deutsche Staat und die Bevölkerung insgesamt gebärdete sich aggressiv nationalistisch. Man kann sich streiten um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, aber es besteht großen Konsens über was danach kam. Und in dieser Hinsicht, und es soll mich hier keiner missverstehen, haben sich die Deutschen tatsächlich gewandelt. Aber der Punkt ist, Europa hat sich nicht gewandelt. Europa ist immer noch ein Kontinent, wo es Machtstaaten und Aggression gibt. Das sehen wir ja spätestens ab März des letzten Jahres. Und das Problem ist, dass dieses strukturelle Problem Europas noch weiter besteht. Diese Untermobilisierung Deutschlands, die im 16. und 17. Jahrhundert die Frage aufwarf, wie kann das Reich mobilisiert werden, um die Türken abzuhalten oder weg von der Reichsgrenze oder auch von Ungarn und von Kroatien wegzuhalten. Genau die gleiche Frage wird jetzt auch in Osteuropa, besonders in Polen, aber auch im Baltikum und in Finnland gestellt. Was wird Deutschland mehr tun, um die Ostgrenzen der Union zu verteidigen? Das ist eine Frage der Untermobilisierung, die aus einer früheren deutschen Geschichte stammt. Also die Deutschen haben sich zurückverwandelt sozusagen. Also es gibt eine Verhaltensänderung, aber Europa selbst hat sich leider nicht verändert.
Lassen Sie mich noch einmal auf die... Oder Herr Prafter?
Also ich stimme Herrn Sims in dem zu, dass wir eine Untermobilisierung Deutschlands erlebt haben. Das ist aber ein Thema, ich glaube, dass wir im Laufe der Diskussion darüber sprechen werden. Tatsächlich ist Europa etwas mehr als ein Verwalten eines kollektiven Glückes. Die Geschichte hat uns eingeholt, die Politik ist zurückgekehrt. Und das ist eine wirkliche Frage und eine Herausforderung. Ich bin nur dafür, dass wir diese Frage nicht im Kontext dieser toxischen deutschen Frage diskutieren, sondern vor dem Hintergrund der Anerkennung dessen, was sich nach 1989 gewandelt hat.
Ob Deutschland zu stark oder zu schwach ist, ob es ein Führungsvakuum gibt, darauf kommen wir sicherlich gleich noch. Lassen Sie mich einen kurzen Moment noch bei den Ursachen, warum Deutschland plötzlich, Sie würden sagen, nicht so plötzlich, wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Es fällt auf, das haben Sie vorhin auch gesagt, Herr Sims, als eines der ersten Argumente, Deutschland liegt in der Mitte des Kontinentes. Es fällt auf in Ihrem Buch, aber auch in anderen Schriften, dass die Geopolitik sozusagen wieder zurück ist. Das ist vielleicht mit deutschen Ohren, also für einen Briten war die Geopolitik wahrscheinlich nie weg, für Deutschland ist sie doch eine ganze Zeit lang zumindest in den Hintergrund getreten. Die Frage, ist es so einfach? Ist Deutschland, dreht sich die europäische Politik deshalb wieder um Deutschland, weil Deutschland eben in der Mitte dieses größer gewordenen Europas oder dieser größer gewordenen EU, um es korrekter zu sagen, liegt?
Es ist eigentlich eine Frage der jetzigen europäischen Konstruktion. Also wie ich in meinem Buch ausführe, und ich glaube, darüber besteht auch ein Konsens, dass also die ganze Europäische Union konstruiert wurde, zum einen, um die Deutschen einzubinden und zum anderen auch, und das wird oft übersehen, um die Deutschen zu mobilisieren für die Sache Europas, auch besonders gegenüber dem Sowjetkommunismus. Nun haben wir eine Konstruktion aber in Europa, die ist konföderal. Das heißt, also der relativ größte Staat und mächtigste Staat dominiert auch überproportional zu seiner Bevölkerung. Das ist so ein bisschen, wenn man die Vereinigten Staaten regieren würde, nicht als Bundesstaat oder Staat mit einem gewählten Präsidenten und einem Kongress, sondern als Konföderation der State Governors. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten einen amerikanischen Bundesstaat, der wäre der Äquivalent von Deutschland, sagen wir mal Texas und Kalifornien, New York zusammengelegt, aber in der Mitte der Vereinigten Staaten. Und dieser Staat würde dann sagen, und das ist nun der Fall in Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges, wir haben eigentlich keine Feinde. Wir sind umzingelt von freundlichen, demokratischen Staaten. War ja vorher nicht der Fall im Kalten Krieg und natürlich sonst vorher nie in der deutschen Geschichte der Fall. Aber jetzt scheint es so zu sein. Und dieser Staat würde dann sagen, die Probleme, die ihr meinetwegen in Nevada oder anderswo habt mit euren Nachbarn, die sind für uns nicht so interessant. Wir wollen eigentlich von denen jetzt die Energie einführen und mit denen Handel treiben und so weiter. Und dann versuche mal, einen gemeinsamen Standpunkt herzustellen. Das wäre völlig unmöglich. Und gerade dieses System haben wir im Moment in Europa. Also das Paradoxon ist, gerade die Strukturen, die geschaffen worden sind, um Deutschland einzubinden und zu mobilisieren, haben den gegenteiligen, zum Teil gegenteiligen Effekt zu haben.
Herr Pafter, wie viel kann die Geografie, wollte ich sagen, erklären? Gerade an Sie als Polen gefragt, 89, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben vorhin ja schon darauf hingewiesen, hat ja einen ganz anderen Effekt oder eine ganz andere Geschichte, nämlich nicht nur die Rückkehr von Deutschland in die Mitte einer Europäischen Union oder in die Mitte eines politischen Europas, sondern auch die Tatsache, dass Ost- und Mitteleuropa endlich wieder, vielleicht zum ersten Mal, als eigenständiges politisches Objekt da sind.
Wir haben früher auch gesagt, wenn du etwas für dein Land machen willst, in Polen, musst du gegen die Geografie kämpfen, weil die Geografie für uns unfreundlich war. Nicht nur Geschichte, sondern auch Geografie. Und das Jahr 89 ist eine Gelegenheit, jetzt zu versuchen, mit der Geografie zu kooperieren. Und das ist, glaube ich, auch zum Teil für Deutschland richtig. Daran sehe ich die Lösung der deutschen Frage, weil man jetzt auf Gedeih und Verderb mit einigen Ländern eine gemeinsame Wende bewerkstelligt hat. So entstand eine Situation, wo Polen, wo die ostmitteleuropäischen Staaten und Deutschland sich neu definiert haben. Aber die Geopolitik ist nun zu uns gekommen, weil Europa als technokratisches, bürokratisches Projekt vielleicht nicht imstande sein kann, überhaupt sich diesen Herausforderungen zu stellen, die jetzt von außen kommen. Das heißt, dass die Außenpolitik jetzt einen neuen Status bekommen hat für uns alle. Das hat auch übrigens die Position Deutschlands sehr verändert, weil es nicht mehr möglich ist, diesen, wie Herr Sims sagte, etwas nivellierten oder reduziertes Verständnis der Mitgliedschaft in der EU zu üben. Und das ist die neue Situation, die Herausforderung der Geopolitik, die uns einfach sagt, wir sollen auf moralische Dilemmata politisch reagieren. Die Politik ist wieder da.
Herr Sims, Sie haben vorhin gesagt, Deutschland ist gleichzeitig zu stark und zu schwach. Das zielt auf die Konstruktion der Europäischen Union. Jetzt unterstellen wir für den Moment, wir können diese Konstruktion in den nächsten Jahren nicht ändern. Was wünschen Sie sich von Deutschland? Wünschen Sie sich im Moment mehr Führung, noch mehr Führung oder mehr Rücksichtnahme?
Also Sie haben gesagt, man kann die Konstruktion nicht ändern. Wir dürfen nur innerhalb der gegebenen Strukturen.
Für den Moment. Ändern tun wir sie nachher.
Ja, also ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Dann würde ich für mehr deutsches Engagement plädieren, wenn nötig, in der richtigen Sache ohne Rücksichtnahme. Das heißt, ich würde gerne, wenn es nicht möglich ist, eine vollständige parlamentarische Union der Eurozone zu schaffen, dann würde ich befürworten, dass Deutschland innerhalb dieser Konföderation die Führung übernimmt, innerhalb der Eurozone zumindest, so ähnlich wie es zum Beispiel die Vereinigten Staaten innerhalb der NATO tun. Ich glaube aber nicht im geringsten, dass die Deutschen ein Interesse daran haben, das zu tun. Ich glaube auch nicht, dass sie imstande sind, das zu tun. Aber das wäre mein Plan B, sozusagen.
Frau Hafter, einverstanden? Möchten Sie geführt werden?
Wir möchten einfach Deutschland als aktives Mitglied sehen, weil wir glauben, dass deutsches Nichthandeln die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union begrenzt. Das hat auch mein Außenminister mal in Berlin gesagt. Das ist genau die Idee. Und wir müssen uns nur fragen, wie soll diese Aktivität Deutschland uns allen zugute kommen? Wir wissen schon längst, dass in Europa nichts geschehen kann, wenn die Deutschen und Franzosen nicht zusammen dran arbeiten. Wir wissen auch, dass dieses Tandem etwas komplizierter geworden ist. Wir wissen auch, dass die Amerikaner imstande sind, diese innenpolitische Balance in Europa von außen dieses Kräfteverhältnis von außen zu balancieren. Deshalb gibt es kein Weg vorbei, dass Deutschland sich diese Frage stellt. Aber Deutschland mit seinem Übergewicht braucht natürlich Partner. Und ich glaube, dass Deutschland und Frankreich auf unterschiedlichen Feldern unterschiedliche Partner in Europa brauchen. Das wäre der sicherste Weg, um die deutsche Kompetenz und Kapazitäten zu nutzen. Probleme würden wir woanders sehen, nämlich dort, wo es Versuchung gibt zu einem Sonderweg oder zu den berühmten deutschen Alleingängen. Das ist etwas, was in der Geschichte schon häufig als problematisch empfunden und erlebt worden ist. Deshalb ist natürlich eine spezifisch polnische Sicht der Dinge und der Rolle Deutschlands, dass Deutschland vor allem diese Subjektrolle der Partner akzeptiert, aber auch im Westen verankert bleibt. Und diese gemeinsame Erfahrung von 89 ist, glaube ich, eine starke Förderung dieser deutschen Verankerung im Westen. Deshalb werden wir sehr unruhig reagieren, wenn man in Deutschland über die Äquidistanz spricht, zu Amerika oder zu Russland. Oder wenn Deutschland aufgrund der Geschichte für sich selbst eine Sonderrolle reklamiert. Bei allem Verständnis ist das manchmal eine Sackgasse. Wenn man sagt, wir müssen sehr viel Rücksicht auf Russland nehmen, weil die Geschichte es gebietet. Das ist natürlich verständlich. Aber in der DDR und in Polen in den 80er Jahren haben wir das Verständnis, dass man einen moralischen Anspruch entwickelt auf Kosten der anderen, die nicht so wichtig sind. Oder die zweite Ausgabe der Ostpolitik, die wir sehr aufmerksam in Polen verfolgt haben in der Zeit von Solidarność. Damals haben wir den Standpunkt der Deutschen so verstanden, wir haben in Deutschland auf die Vereinigung verzichtet, deshalb sollt ihr Polen, wir haben auf die Vereinigung um des Friedens willen verzichtet und ihr Polen sollt auch auf die Freiheit verzichten. Ich sage es zumindest, wie wir es aufgenommen haben. Und damit konnten wir uns natürlich nicht anfreunden. Ich war auch selbst in Hamburg, das war 87 und ab, Entschuldigung, 88, da waren die ersten Streiks in Polen. Man hat begonnen, über den runden Tisch zu sprechen. Ich war sehr euphorisch und habe den deutschen Studenten erzählt, wie toll das ist, dass sich in Polen auch Arbeiter wieder rühren. Es war eine eiskalte Atmosphäre. Sie haben mir gesagt, seid doch ausnahmsweise mal ruhig. Wir haben doch Gorbatschow, der wird euch Freiheit schenken. Ich habe gefragt, wann? In 5 Jahren, aber vielleicht in 20 Jahren bestimmt. Ich habe das deutsche Temperament sehr bewundert. Und wir wussten damals natürlich, dass Gorbatschow für uns eine fantastische Chance eröffnet. Aber wir wussten auch, dass er natürlich eine mildere Variante des Kommunismus in Sicht hatte. Hätten wir damals auf die deutschen Studenten in Hamburg gehört, hätten wir die Window of Opportunity für Polen und für Deutschland nicht genutzt. Weiß niemand, wie lange dieses Fenster der Möglichkeiten gedauert hat. Also mit diesen Beispielen wollte ich nur schildern, welche Variante dieses Sonderweges oder dieses moralischen Anspruchs wir sehr problematisch finden.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist für uns Deutsche auch sehr wichtig zu hören, weil für uns natürlich Ostpolitik, das ist nochmal sehr klar geworden vor einigen Wochen anlässlich des Todes von Egon Bahr, für uns Ostpolitik komplett positiv besetzt und eine komplette Erfolgsgeschichte ist. Das ist sie in der Summe ja auch. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie da nicht widersprechen, aber sie hat eben diese zwei Phasen gehabt und die Ostpolitik der 80er Jahre ist sehr viel problematischer als das, was davor war. Trotzdem, was bedeutet das für heute, Herr Sims? Wie groß ist die Gefahr, die Marek Pafta erwähnt hat, eines, oder wie groß sehen Sie die Gefahr eines neuen deutschen Sonderwegs oder Alleingangs?
Nun, also einen deutschen Alleingang hat es ja schon gegeben in der Libyen-Frage und das wurde auch sehr negativ vermerkt. Es gibt natürlich in den letzten paar Tagen auch Schwierigkeiten über die Migrationsfrage, also dieses Umkippen der Politik der Bundesregierung, aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, diese Fragen zu regeln, ohne eine richtige Außengrenze zu haben, wo man also ein riesengroßes Magnet in der Mitte des Kontinents hat, mit Außengrenzen, die aber nicht unter der direkten Kontrolle des Magnets sind. Das ist auch keine Art, einen Staat oder auch nicht einen Staatenbund zu organisieren. Aber ich sehe die Gefahr eigentlich nicht in Sondergänge oder Sonderwege der Bundesregierung oder der Deutschen, sondern eher, dass man insgesamt innerhalb der Eurozone seine eigenen Wege geht, dass wir auseinandergehen, dass dieser ganze Prozess jetzt, der irreversibel sein sollte, plötzlich vielleicht nicht mehr so ist, auch in Sachen Migration, auch in Sachen der außenpolitischen Solidarität. Da finde ich, da sind die Deutschen nicht schlimmer als die anderen. Das Problem ist nur, dass die Deutschen größer sind und dass deshalb die strukturellen Auswirkungen eines solchen Verhaltens größer ist.
Dann lassen Sie uns über die Konstruktion und Struktur dieser Europäischen Union sprechen, so wie sie ist und so wie sie vielleicht wünschenswert wäre. Zunächst die ganz simple Frage, wie viel Zentrum braucht diese Union? Wir wissen, dass es ein Zusammenschluss verschiedener Staaten ist. Wir wissen, dass es verschiedene politische Zentren gab und gibt. Braucht diese Union überhaupt ein Zentrum? Vorhin ist das Stichwort gefallen, deutsch-französische Achse. So waren wir gewohnt, dass mindestens mal in diesem Dualismus sich die Europäische Union fortbewegt. Und wenn man jetzt jüngst Griechenland-Verhandlungen sieht, erkennt man von diesem Dualismus doch noch einiges wieder. Warum braucht die Europäische Union, die heutige Europäische Union, überhaupt ein Zentrum?
Ja, weil, wie sie heute konstruiert ist, das kommt auf das zurück, wovon wir vorhin sprachen, weil wir eben keine bundesstaatlichen Strukturen haben, die den gemeinsamen Willen ausdrücken können, kann das nur über die Initiative des stärksten Staates laufen oder meinetwegen einer Achse oder, wie Sie sagen, eine Verbindung der zwei stärksten oder ehemals stärksten Staaten in Europa. Ich finde das prinzipiell schlecht, weil die Staaten, die nicht Teil dieses Management-Teams sind, sich dann ausgeschlossen fühlen, auf immer und ewig. Während zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gibt es größere und kleinere, reichere und ärmere Staaten, aber sie sind alle über den Repräsentantenhaus gleich repräsentiert, über den Senat sogar sind die kleineren Staaten überproportional repräsentiert und jeder hat die Gelegenheit, einen Präsidenten und so weiter zu liefern. Das ist die eigentliche Lösung. Alle Lösungen, die darauf aufbauen, eine Zentralmacht zu haben, eines einzigen Staates oder eines Gespanns, birgt die Gefahr, andere auszuschließen und dadurch natürlich die ganze Kraft unserer Union nicht richtig zu mobilisieren.
Lassen Sie mich nur die Fußnote machen, dass auch in der Europäischen Union oder gerade in der Europäischen Union die Wahrscheinlichkeit, dass Präsidenten aus kleineren Staaten kommen, sehr viel größer ist, als dass sie aus größeren Staaten kommen. Aber das nur. Aber Sie haben nicht die Macht. Wo liegt die Macht? Herr Prafta, einverstanden. Sie sind Botschafter in Berlin gewesen, jetzt sind Sie Botschafter in Brüssel. Wo haben Sie den Eindruck gehabt, dass Sie näher dran waren an der europäischen Macht?
In Brüssel höre ich so viel über die deutsche Übermacht, dass ich mich eigentlich freuen sollte, dass ich das hinter mir habe. Aber ich glaube, dass es immer in Europa Staaten gibt, die konsensorientiert sind, die den einflussreichsten Staaten helfen sollten, diese Position des Ideengebers sie zu fördern. Aber ich glaube, dass wir eine Richtungsgewissheit in Europa verloren haben, dass dies ein Grund ist für die Schwierigkeiten, die Frage macht, wo man wirklich entscheidet. Deshalb würde ich diese Notwendigkeit eines Zentrums dort sehen, wo man die besten Möglichkeiten hat, Europa einig zu halten. Natürlich kann Deutschland aus den genannten Gründen diese Rolle spielen. Dennoch denke ich, dass wir Brüssel, den Europäischen Rat, die Europäische Kommission hier herausfordern müssen, damit sie diese Rolle erfüllen. Wir können nicht vergessen, dass wir jetzt hinter uns große Krisen haben. Diese Krisen haben Mitgliedstaaten auf den Plan gerufen. Und wenn Mitgliedstaaten auf den Plan gerufen werden, dann sind das die Großen und die Größten von der Großen. So wurde Berlin in diese Rolle einmanövriert. Und deshalb zum Beispiel bei der Außenpolitik würde ich die Rolle des Präsidenten des Europäischen Rates sehen, der auf dem Europäischen Rat zu einem Partner der größten europäischen Staaten, die Kompetenz und Expertise in der Außenpolitik haben. Also da kann man viel mehr tun, weil wir sonst die Chance verspielen, eine Außenpolitik in Europa zu haben, die mehr ist als eine Summe von nationalen Politiken. Da müssten die Präsidenten sehr stark auf die Expertise des Außendienstes zurückgreifen und den nicht sehr wünschenswerten Zustand zu haben, wo die größten Möglichkeiten zu haben, alles zu steuern. Wir können nicht vergessen, dass wir nach dem Lissabon-Vertrag eine Situation haben, die den Chefs noch mehr Macht gegeben hat. Die Außenminister sind da ausgeschlossen. Das heißt, dass diese natürliche Kompetenz, die bei ihnen da ist, die wird nicht vertreten auf dem Europäischen Rat, der da Unterschiede vergrößert.
Also ich glaube, die erstaunliche und bedrückende Antwort auf Ihre sehr interessante Frage, wo liegt die Macht in Europa, in Brüssel oder in Berlin ist, ist weder noch. Die Macht, die wir eigentlich brauchen, um der wirtschaftlichen Situation, auch der Währungssituation Herr zu werden, die Macht, die wir brauchen, um unsere Feinde territorial, aber auch was die Gesinnung anbetrifft, abzuschrecken, diese Macht liegt weder in Brüssel noch in Berlin, sie existiert überhaupt in Europa nicht. Wir haben eine Struktur geschaffen, die diese Macht einfach diffundiert. Die gewaltige, latente Macht, die wir haben, und ich bin natürlich nicht der Erste, der das sagt, demografisch, wirtschaftlich, meinetwegen auch militärisch, die wird gebündelt und diffundiert. Sie löst sich auf durch die Strukturen, die wir haben. Und deshalb ist es so, weder in Brüssel noch in Berlin werden diese Fragen tatsächlich angegangen. Die Macht existiert einfach nicht so in Europa.
Nun gibt es nicht nur böse Regierungen in Europa, die keine Macht abgeben wollen, sondern es gibt auch skeptische Bevölkerungen, die nach Brüssel gucken und sich weder vorstellen können, dass das heutige Brüssel sozusagen für sie mehr entscheidet, als es das heute tut, noch überhaupt sich vorstellen können, dass es diese zentrale Macht geben kann oder geben soll.
Also ich glaube, diese Bevölkerung haben schon ihre Macht aufgegeben, zu einem großen Teil. Indem man die eigene Währung aufgibt, gibt man einen sehr wesentlichen Bestandteil seiner Souveränität ab. Das wäre der gute Grund, warum die Briten nicht in den Euro eingetreten sind. Und das heißt also, besonders was die peripheren Staaten anbetrifft, wie Irland, mein eigenes Land oder auch Portugal, Spanien und so, die haben bereits ihre Souveränität verloren. Die haben allerdings nicht über föderale, zentrale, politische, parlamentarische Strukturen die Teilhabe an dieser Macht wieder zurückgewonnen. Aber die wollen auch nicht, und das ist der interessante Punkt, sie wollen partout auch nicht in die früheren Nationalstaaten zurück. Noch nicht mal in Griechenland, wo das theoretisch eigentlich naheliegend wäre. Das ist auch in Deutschland nicht der Fall. Das heißt, wir sind in einer Zwitterstellung-Situation. Wir haben eigentlich schon unsere Souveränität aufgegeben innerhalb der Eurozone, aber haben nicht den zweiten Sprung gemacht durch diese supranationalen parlamentarischen Strukturen, die Teilhabe zurückzubekommen. Und gerade die Euro-Frage lässt sich, aber auch die verteidigungspolitischen Fragen, lassen sich ohne eine parlamentarische Union nicht lösen. Man kann eine Währung und eine Schuld nur tragen, wenn das gesamte Wahlvolk hinter dieser Schuld und auch hinter dieser Außenpolitik, hinter dieser militärischen Position steht.
Lassen Sie mich einen Punkt nachfragen, weil der ja interessant ist. Sie sagen, die Souveränität ist schon weg. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie auch, das ist im Prinzip schon akzeptiert. Weil ein Großteil des Unmuts, ein Großteil, ich nehme wirklich jetzt nur pars pro toto die Griechenland-Debatte, aber mir würden viele andere politische Äußerungen oder politische Bewegungen einfallen, drehen sich ja immer noch um die Frage der Verlorenen und um den Schmerz der verlorenen Souveränität. Sie sagen, das ist eigentlich schon akzeptiert.
Ja, also mit Ausnahme vielleicht von Frankreich, wo es jetzt das Anwachsen der Front National gibt. In fast allen europäischen Staaten ist es der Fall, dass es nicht im geringsten Mehrheiten für die Aufgabe des Euro gibt, noch nicht mal in Deutschland. In Griechenland hatte man ja diese Abstimmung, die allerdings nicht keine richtige Abstimmung war, aber trotzdem ist es ganz klar, dass die große Mehrheit der griechischen Bevölkerung um jeden Preis den Euro behalten will, auch wenn die Auflagen noch so hoch sind. Das heißt also, im Prinzip haben diese Bevölkerung ihre Souveränität aufgegeben. Man kann das gar nicht anders verstehen. Aber was Sie vielleicht nicht richtig mitbekommen haben, ist, dass es nicht möglich ist, nur die Währung aufzugeben, sondern das muss alles zusammenkommen. Politische Union, militärische Union, nur der gesamte Staat kann diese Funktion erfüllen, die wir im Moment von der Europäischen Union oder zumindest von der Eurozone erwarten.
Herr Prafter, ist das so? Ihr Land gehört zu denen, die nicht im Euro sind, noch nicht im Euro sind, möglicherweise auch noch länger nicht im Euro sind. Ist das auch ein Klammern, oder klammert sich die Mehrheit der Bevölkerung an die Souveränität, die andere schon abgegeben haben? Ist es im Kern eine Frage der Souveränität oder sogar der Identität oder ist es was anderes?
Ich glaube, nicht viele Jahre nach dem Beitritt Polens hat man darüber gesprochen, dass die Polen, die Länder wie Polen zum Beispiel, die ihre Souveränität gerade wiederbekommen haben, nicht bereit sind, sie abzugeben. Wir unterschätzen den Faktor, dass sich das Land durch die Mitgliedschaft sehr verändert, dass die nationale Politik sehr europäisch wird. Polen ist zum Beispiel ein Land, das sehr, sehr viel Strukturfonds aus Brüssel bekommen hat. Und die polnische Verwaltung hat sich enorm verändert, um diese Absorption möglich zu machen. Viele unterschätzen also den Nebeneffekt, wie Polen europäisch geworden ist, dass die Verwaltung endlich besser arbeitet. Und in vielen Feldern könnte man das sehen. Deshalb haben wir nicht gespürt eine Furcht der Menschen, der einfachen Menschen. Im Gegenteil, von dieser Europäisierung hat man erhofft, eine Verbesserung der Praxis, der Administration und so weiter. Deshalb würde ich das für Länder wie Polen und andere Länder, die ich kenne in der Region, dieses nicht unbedingt sehen. Was anderes ist sind die ideologischen Proteste politisch initiiert gegen die Abgabe der Souveränität. Polen ist verpflichtet, den Euro einzuführen. Es wird nicht sehr schnell passieren. Im Moment glaube ich, aufgrund der politischen Entwicklung und es läuft auch eine sehr komplizierte wirtschaftliche Debatte darüber. Dennoch hat sich mein Land in den letzten Jahren darauf spezialisiert, die Trennung zwischen der Eurogruppe und den Non-Euro-Staaten möglichst gering zu halten. Wir gehören zu denen, die sehr stark auf den europäischen Binnenmarkt achten. Wir sagen, wie die Briten, da haben wir sehr viel zu verlieren. Und wenn jetzt eine forcierte Zusammenarbeit, Intensivierung der Zusammenarbeit in der Eurogruppe stattfindet, dann gibt es eine Gefahr, dass Europa fragmentiert wird. Und die Märkte würden das sanktionieren. Und wenn die Rendite der Staatsanleihen dann sehr unterschiedlich ausfallen aus diesem Grunde, verlieren wir etwas, was uns so teuer ist. Das sind die Vorteile des europäischen Binnenmarkts. Das prägt sehr die polnische Sicht der Dinge. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir sehr schnell die Euro-Debatte wieder haben werden, weil diese Debatte nicht nur wirtschaftlich zu entscheiden oder zu gewinnen ist, auch politisch. Und aufgrund der allgemeinen politischen Entwicklung wird sich die Frage von der gemeinsamen Währung auch anders stellen.
Herr Sims, lassen Sie mich trotzdem, Sie wissen, dass Sie für Ihre Vision oder für Ihr Projekt einer vollständig integrierten, mit vom Militär bis zur Flüchtlingspolitik, wenn ich Sie richtig verstehe, Union hier in Brüssel auf viel Zustimmung stoßen. Lassen Sie mich trotzdem fragen, ist es nicht ein etwas einseitiges Bild dieses europäischen Einigungsprozesses, zumal diese Art der Integration immer wieder, denken wir nur an die Referenden 2005 in Frankreich und in den Niederlanden, immer wieder auch auf Widerstand, auf Grenzen gestoßen sind. Erleben wir nicht im Moment, Sie haben eben, wenn ich es richtig verstanden habe, auch beklagt, dass jedes Land in dieser Union immer mehr Alleingänge macht oder immer mehr alleine macht. Im Grunde genommen, was Sie beschreiben, ist das, was häufig beklagt wird, eine Renationalisierung. Gibt es nicht Renationalisierung der europäischen Politik? Gibt es nicht genau das Umgekehrte? Marek Pafta hat vorhin darauf hingewiesen, am Beispiel Polens, wie groß der Einfluss der europäischen Politik auf die nationalen Politiken ist. Gibt es nicht genau das Gegenteil, auch im Moment eine in hohem Maße Europäisierung dessen, was in den nationalen Politiken passiert. Also wenn ich mir alleine, das ist jetzt erstmal nur eine quantitative Anmerkung, anschaue, was in Deutschland in den vergangenen 5 Jahren, worüber berichtet worden ist, was die Politik beschäftigt hat, womit die Kanzlerin den Großteil ihrer Zeit verbracht hat, womit auch wir Journalisten den Großteil unserer Zeit verbracht haben. Es ist ausschließlich, fast ausschließlich europäische Politik. Also gibt es nicht eine anders geartete Integration, eine anders geartete Europäisierung als nur die auf der institutionellen Ebene, die Sie einfordern?
Ja, also diese europäische Öffentlichkeit, die einst Herr Habermas gefordert hat, die besteht jetzt aus den Gründen, die Sie beschrieben haben, und das ist wünschenswert, aber sie bringt nichts ohne diese politische Klammer. Sie erwähnten jetzt die verschiedenen Referenden. Und das ist eigentlich ein Problem, das wir seit vielen Jahrzehnten mit der ganzen Europäischen Union, mit dem ganzen Vereinigungsprozess sehen, ist, dass es ein Prozess ist. Auch diese Stadt ist eine Stadt der Prozesse. Man gelangt zu einem bestimmten Punkt. Langsam, denkt man. Peu à peu. Kleine Schritte. Und dabei übersieht man, dass es ein wesentliches Argument meines Buches. Dabei übersieht man, dass die historisch erfolgreichen Unionen keine Prozesse waren, sondern Ereignisse. Die Vereinigung von Schottland und England, 1707 hat man sich praktisch von heute auf morgen über einige Monate hingesetzt und gesagt, wie machen wir das? Und man hat hunderte von Jahren von Feindschaft beiseite gelegt. Man mochte sich damals nicht, man mag sich auch heute nicht. Aber man ist in einer engen Union, was die Staatsschuld betrifft, was die Außenpolitik betrifft. A mighty union. Es ist ein sehr starker Staat, das Vereinigte Königreich. Und genau dieses Modell haben die Amerikaner Ende des 18. Jahrhunderts übernommen. Es war auch ein Ereignis. Und das Problem in Europa ist, wenn wir jedes Mal in jedem Nationalstaat darüber abstimmen, verschiedene Referenden, dann kommen wir nie voran. Es muss alles in einem Ruck gemacht werden. Und dann eine Debatte, eine Verfassung, ein Referendum überall. Entweder man ist drin oder man ist raus. Und ich bin ziemlich sicher, dass in Kontinentaleuropa alle, auch die Polen, drin sein werden.
Herr Prafte, der große Ruck für Europa.
Also ich habe Schwierigkeiten mit dem Konzept, dass wir ein großes Ereignis haben. Ich hätte einen Vorschlag an Herrn Sims. Warum sollten wir nicht das Jahr 89 zu einem Ereignis erklären und dieses Ereignis in die Richtung interpretieren, dass wir mehr draus machen? Was kann man noch mehr haben? Es war doch eine paradigmatische Revolution, die dazu geführt hat, dass die Staaten in Europa jetzt Mitglieder von Entitäten sind, dass sie jetzt den Gerichtshof in Luxemburg akzeptieren müssen. Und das ist alles nach dem Beitritt der neuen Mitglieder geworden, wo wir einen großen Teil Europas da involviert haben. Unser Bedürfnis nach Revolutionen und Urknall ist reichlich gedeckt. Deshalb würde ich lieber, es ist weniger gefährlich, aus einem, was schon passiert ist, einen großen Urknall machen und vor diesem Hintergrund auch die kleinen Erfolge zu schätzen, die wir erreicht haben. Wir haben gelernt, in Europa sehr bescheiden zu sein, aber diese kleinen Schritte, die wir doch gemacht haben, dass wir in der Ukraine-Frage doch irgendwie zusammengeblieben sind, dass wir die Bankenunion eingeführt haben, dass wir jetzt nicht nur Feuer löschen, sondern auch präventiv Maßnahmen entwickelt haben, von denen Sie wenig begeistert sind. Ja, klar, aber ich würde jetzt ein Herangehen bevorzugen, die Pflege der kleinen Erfolge.
Also ich würde die Analogie sehen zwischen 1989, also Befreiung Europas, zumindest Mittel- und Osteuropas, die Analogie sehen mit 1783 in Amerika. Dann war man also die Briten los, aber man war noch keine Vereinigten Staaten von Amerika. Man war nur 13 Ex-Kolonien, 13 Staaten. Und dann kam die große Debatte, was machen wir jetzt? Und dann hat man sich gesagt, wir sind jetzt zwar frei, aber überall lauern Feinde. Die Briten im Norden in Kanada, die Spanier im Süden in Florida, die Franzosen im Westen auch Indiana, die Piraten auf hoher See, die uns jetzt überfallen, weil wir nicht mehr die Royal Navy haben und so weiter. Und wir könnten uns auch noch gegenseitig bekriegen. Also, wie lösen wir das? Wir machen eine große Union. Wir haben 1783, aber wir haben noch nicht 1787-88, das heißt die amerikanische Verfassung. Wir stecken in der Mitte. Es ist schon besser als vorher, aber wenn wir uns nicht schnell raffen, dann könnte uns das passieren, was die Amerikaner Ende des 18. Jahrhunderts zumindest befürchteten.
Die Politik ist aber die Kunst des Machbaren. Und das, was jetzt machbar ist, was nicht, lehrt uns auch ein bisschen Demut in Europa, weil wir wissen, wenn wir ein sehr ehrgeiziges Ziel und ehrgeiziges Modell haben, dann werden wir die ganze europäische Bevölkerung dafür vielleicht nicht gewinnen können. Deshalb haben wir gelernt, doch durch die kleinen Schritte nach vorne zu gehen, weil wir sonst chronisch depressiv werden, wenn wir immer sehr weit von einem Ziel bleiben. Und es wird immer was dazwischen kommen. Und deshalb habe ich nur bei aller Attraktivität dieser logischen Perspektive, sehe ich schon die Hürden kommen. Und wenn wir mit diesen Hürden uns jetzt beschäftigen, dann verlieren wir das noch, was wir schon sowieso erreicht haben. Es ist in die Mode gekommen, jetzt was ganz anderes zu machen. Die Pädagogik der Krise hat sich verändert. Alle sind ungeduldig. Aber wenn wir eine individuelle Ungeduld in eine kollektive Ungeduld verwandeln, dann haben wir ein Rezept für Revolution. Also wir haben genug davon. Deshalb habe ich so prinzipielle Vorsicht, jetzt diese faszinierenden Visionen zu verkünden.
Um mehr aus 89 zu machen, lassen Sie mich das nur auch noch kurz entgegnen. Glaube ich, müssen wir Deutsche erst einmal anfangen, 89 als europäisches Ereignis zu entdecken. Das allermeiste, was in Deutschland berichtet worden ist, drehte sich ausschließlich um die deutsche Vereinigung und sozusagen ausschließlich um die deutsche Dimension, die natürlich ein großes Ereignis für das Land und für Europa ist. Aber dass in anderen Ländern drumherum auch 89 etwas passiert ist, kam mir da sehr zu kurz. Ich verzichte darauf, zu versuchen, diese für mich interessante und irgendwie sehr vielfältige Debatte in irgendeiner Form zusammenzufassen. Sie nehmen sowieso das mit nach Hause, was Sie davon mit nach Hause nehmen wollen. Der letzte und wichtigste Dank gilt Ihnen, Herr Prafter, und Ihnen, Herr Sims, ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.